8.10.2010, Vortrag, Klausurtagung, Dr. Matthias Beck.
Es gab mal einen, oder gibt immer noch, er lebt noch, einen alten Theologen, Eugen Wieser in München. Der hat mal das Evangelium von der Frage Jesu, Jesus fragt die Jünger, für wen heilet ihr mich? Interpretiert als die Krise im Leben Jesu, dass auch Jesus eines Tages nicht mehr weiter wusste, was sein Auftrag in der Welt ist, und er seine Freunde, seine unerfahrenen Freunde fragte, für wen haltet ihr mich? Was ist meine Aufgabe? Ich weiß nicht weiter. Das muss man so nicht interpretieren, man kann es aber so interpretieren. Und mir scheint, die Erneuerung wird nicht aus der Kirche herauskommen. Die Erneuerung wird aus der Welt herauskommen, die Welt wird aus dem Atheismus herauskommen. Von einem Friedrich Nietzsche, der ein großer Prophet war und gesagt hat, Gott ist tot, wir haben ihn getötet, wie konnte das passieren, dass wir Gott getötet haben? Das war ein Schlaglicht. Ein zweites Schlaglicht. Ich habe jetzt 25 Jahre, bin ich spirituell unterwegs, sage ich mal, weil mit 25 Jahren mein Leben umbrach, sonst wäre ich jetzt nicht hier. Und habe viele Menschen kennengelernt, die eine wirkliche Berufung erlebt haben. Und jetzt zwar nicht nur zum Priestertum, sondern überhaupt. Das kann passiert sein aus der Verzweiflung. Das kann passiert sein aus einer Erleuchtung, aus einer Erkenntnis. Und dann habe ich meinen alten Dr. Vater Gressanke, du kennst ihn, gesagt, dazu würde ich gerne einen neuen Orden gründen. Und er sagt, ja, wie würdest du ihn denn nennen? Ich würde ihn nennen den Orden der Berufenen, die etwas erfahren haben im Leben, die berufen sind. Dann hat er gesagt, das brauchst du gar nicht, denn den gibt es schon, das ist die katholische Kirche. Und das stimmt und stimmt, glaube ich, nicht. Deswegen ist die erste Eingangsfrage, die ihr morgen dann bearbeiten sollt, wo bin ich von Gott berührt worden? Es gibt einen zweiten Satz, den ich auch zitieren möchte, den ihr alle kennt, Karl Rahner. Der Christ von morgen wird ein Mystiker sein, der etwas erfahren hat in seinem Leben. Oder er wird gar nicht mehr sein. Das ist der entscheidende Nachsatz. Oder er wird gar nicht mehr sein. Also entweder findet hier etwas Fundamentales statt im Christentum, oder es stirbt. Es wird nicht sterben, weil Gott dahinter steht. Aber möglicherweise sterben alte, eingesessene Strukturen, die uns vielleicht lieb geworden sind. Ich finde sie ganz grausam, ehrlich gesagt. Aber das unterscheidet uns zwischen anderen Generationen. Ich wäre nie in eine Falle gegangen. Nie. Ich habe sozusagen ein Evidenzerlebnis gehabt in meinem Leben mit 25 Jahren, was alles über den Haufen geworfen hat. Ich habe meine Pferde verkauft, ich habe meine Studien aufgegeben, ich habe die Medizin zwar zu Ende gemacht, die Apotheke verkauft und so weiter. Ein Franz von Assisi-Erlebnis oder ein Paulus-Erlebnis. Sonst wäre ich nicht hier. Und ich möchte euch schon jetzt darauf hinweisen, morgen früh mal dieser Frage nachzugehen. Der Sinn dieses Abends ist, eine spirituelle Heilstimmung zu geben. Hat es in eurem Leben solche Momente gegeben? Die können ganz früh in der Kindheit sein. Das können mit 6, 7 Jahren schon sein. Das können positive Aufbruchserlebnisse sein, dass ich erkenne, ich muss einen bestimmten Weg gehen oder eine bestimmte Entscheidung treffen. Und es können auch Momente der Verzweiflung sein. Also der große Zugang zur Philosophie ist das Staunen. Der Mensch staunt oder wird von Gott herausgefordert oder er verzweifelt. Das heißt, er kommt in die totale Zweiheit, daher kommt das Wort der Verzweiflung. Wir haben eine ganze Philosophie dazu von Karl Jaspers, die Philosophie der Grenzerfahrung. Der sagt, du kommst in deinem Leben an eine Grenze, entweder du bringst dich um oder du übersteigst sie auf eine andere Ebene. Das heißt, ich möchte heute reden über das Innere des Menschen. Jetzt habe ich das in Karl Engelmann schon geschickt, kam schon eine Rückmeldung. Ja, das ist uns zu sehr auf den Einzelnen bezogen. Ich bleibe trotzdem dabei, weil meine These ist, die Gemeinde muss sich umdrehen. Sie muss von den Einzelnen zur Gemeinschaft kommen und nicht umgekehrt. Ich möchte ganz stark den Einzelnen herausstellen und nicht das Ganze. Die Kirche hat immer nur an das Ganze gedacht. Die ganze Kirche muss funktionieren. Der ganze Apparat muss funktionieren. Hat damit etwas Kommunistisches, nämlich der Staat ist alles, der Einzelne ist nichts. Könnte man für die Kirche sagen, die Kirche ist alles, der Einzelne ist nichts. Etwas übertrieben zugespitzt. Meine These ist, das muss ich umdrehen, ich gebe dafür drei Begründungen. Das eine ist eine persönliche. Ich bin mit einer protestantischen Mutter aufgewachsen. Der Protestantismus ist eine neuzeitliche Konfession, mit Luther begonnen, hat ganz stark den einzelnen Blick. Der zweite, der das hat, ein Zeitgenosse Luthers, Ignatius von Loyola, Gründer des Jesuitenordens, sagt, der Einzelne muss den Willen Gottes finden. Der Einzelne. Und aus vielen Einzelnen, die mit Gott verbunden sind, wird eine Gemeinschaft, noch keine Gemeinde im konstantinischen Sinne. Und insofern hat Dresser recht, eine Gemeinschaft der Berufenen. Und zwar der von Gott persönlich berufene. Und deswegen die Frage, die soll ich morgen mal als erste Frage überlegen. Wie hat Gott zu mir gesprochen? Bisher. Vielleicht noch nie. Ihr sollt euch fragen, warum geht ihr in die Kirche? Weil es nur so schön war, der Pfarrer so nett ist. Ich habe letztens mal einen Ministranten gefragt, warum trägst du das Kreuz? Sagt er, weiß ich auch nicht, weil ich es immer schon gemacht habe. Kann ja sein. Ein drittes Schlaglicht, ich habe das bei unserer letzten Klausurtagung gemalt. Worum geht es? Sie kennen alle das Wort Jesu, ich bin in euch wie ein Quell lebendigen Wassers. Und zwar einer, der immer sprudelt. Immer. Diese Quelle ist hier unten. Das, was die alte Tradition, die mich bringt, den Seelengrund nennt, der ist in mir. Augustinus nennt das, Gott, du bist mir innerlicher, als ich mir selbst bin. Hier unten, also bis hierhin bin mein Ich, ja. Und da unten sitzt Gott. Und von da aus sprudelt es. Die einzige Frage, um die es heute geht, aus meiner Sicht, das ist aber sehr persönlich, das könnt ihr anders sehen, ist, wie führe ich die Menschen wieder zur Quelle? Wie ein lechzender Hirsch, heißt es im Alten Testament, sucht meine Seele Gott. Wer lechzt nach Gott? Wo kommt die Quelle her? Was sprudelt da? Da sprudelt da nichts mehr. Ist mein Eindruck. Mein Auftrag war, die Dinge mal zuzuspitzen. Das hat alles mit meiner Biografie zu tun. Und da sind wir bei einem weiteren Punkt. Gottes Erfahrung sind persönliche Dinge, sehr intime Dinge. Wo gibt es Räume, wo ich mit dem Priester, mit den Mitgläubigen der Gemeinde über meine Gotteserfahrung sprechen kann? Reden wir darüber? Oder reden wir immer nur über Strukturen? Wir müssen attraktiver sein. Uns öffnen für die anderen. Typisches Beispiel, Delegiertenversammlung, Kardinal, 25 Leute zusammen in einer Gruppe. Ich war in der Gruppe mit dem Titel Kommt und seht. Ja. 24 der Gruppe haben gesagt, ja, wir müssen die Gemeinden attraktiver machen, damit die Leute hereinkommen, kommen und sehen. Haben gesagt, stimmt gar nicht. Völlig unerheblich. Das ist ein Wort Jesu. Das ist eine Antwort auf die Frage, Meister, wo wohnst du? Wo wohnst du? Nicht, wie schön ist deine Gemeinde, wo wohnst du? Und dann sagt er, kommt und seht, wo ich wohne. Wo wohnt Gott? Wo wohnt Jesus? Nicht in einem schönen Pfarrhaus. In der Krippe aufgewachsen, möglicherweise arm. Seine eigentliche Wohnung ist bei Gott. Unsere Wohnung ist bei Gott. Ihr seid in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Jetzt haben wir uns hier ganz schön eingerichtet, ist auch schön, das Licht brennt noch und irgendwann geht es aus oder das Geld nicht mehr reicht. Aber die entscheidende Frage ist, wo ist unsere Wohnung? Wo wohnen wir? Bleiben wir nochmal bei dem Bild. Wir leben ungefähr hier, würde ich mal sagen. Bis hin zu spirituellen Übungen in der Kirche. Bis hin zum Stundenbuch der Priester, ich mache das jetzt seit 3 Jahren in einem Seminar, würde man behaupten, bestimmte Gebetsformen tünchen diesen Grund zu. Es gibt Gebete, die die Spiritualität erlöschen, zum Ersticken bringen. Dasselbe vieles beichten. Statt, die Medizin weiß das, deswegen ist das Bild gut, die Medizin weiß ganz genau, wenn du eine Wunde hast, dann darfst du in vielen Fällen sie nicht hier oben zunehmen. Sondern du musst sie noch tiefer ausschneiden. Mit vieles beichten kann man vieles zudecken. Weiß ich, dann ging es um Sexualität, der Professor Schockenhoff bei uns war Fortbildung, ging es immer nur um Sexualität. Ja, weichen die Priester, 14 Tage lang Selbstbefriedigung, weiß ich was, wird nie besser. Erstens ist die Frage gar nicht geklärt, ob es eine Sünde ist. Und zweitens muss man verstehen, wo es herkommt. Wenn ich das nicht analysiere, kann ich so viel weichen, wie ich will, es wird nie besser, im Gegenteil, ich werde immer mehr fixiert. Wir haben eine totale Fixierung auf die Sexualmoral, das hängt natürlich mit den zölibatären Männern zusammen. Und es hängt zusammen mit einer mit einem nicht mehr Verständnis für das, was Christentum ist. Wir haben das Christentum ruiniert zu einer Gesetzesreligion. Es ist aber keine Gesetzesreligion, es ist eine Beziehungsreligion. Und heute beim Evangelium war das, oder in der Lesung, oder gestern, das Gesetz tötet, die Beziehung zu Jesus macht lebendig. Wenn ich auf die Gesetze schiebe, werde ich sie immer brechen. Das wissen wir aus der Psychologie. Jedes Kind, dem man etwas verbietet, wird sagen, auch das probiere ich mal aus. Das Verbot macht die Sache attraktiv. Ganz ohne Verbote geht es nicht. Aber die befreiende Tat Jesu ist, eine Beziehung. Ich rufe dich bei deinem Namen. Du Petrus, komm. Du Judas, komm. Du Andreas, komm. Mit 12 hat er angefangen. Da hat er noch 72 gerufen. Ja? Und hat er alle wieder gehen lassen. Das war ganz cool. Warum war der cool? Warum hat er gar keine Angst gehabt? Weil er nämlich mit seinem Vater eins war. Wer mich sieht, sieht den Vater. Wir sollen uns von Gott Vater her kein Bild machen, Altes Testament. Aber Jesus ist das Bild Gottes. Er ist die Ikone Gottes. Wir Christen sollen uns ein Bild von Gott machen, nämlich wie war der? Und dazu vielleicht ein Blick in die Religionsgeschichte und dann sage ich, was wie Christentum meiner Ansicht nach strukturiert ist und worum es geht. Der Mensch ist das Wesen der Frage. Der Mensch fragt. Er kann gar nicht anders. Warum? Weil er ständig in Frage gestellt ist. Er hat einen Geist und wird konfrontiert mit dem Tod. Schon die Kinder in der Erstkommunion fragen, die Mama ist tot oder die Großmutter ist tot, wo ist die jetzt? Frage. Oder zeigen auf das Kreuz und sagen, warum mache ich dir da ein Kreuz? Und man könnte sagen, das ist auch theologisch richtig, Gott ist die Antwort auf die Frage des Menschen. Der Mensch ist in Frage gestellt, alle Religionen haben sich mit dem Tod befasst, Pyramiden, Reinkarnationslehre, Buddhismus, Hinduismus, immer die Frage, was ist nach dem Tod? Geht es weiter und wie geht es weiter? Judentum sehr spät, Auferstehung, Sie kennen den Streit mit den Pharisäern. Jesus, das zentrale Erlebnis, Auferstehung. Das heißt, die Sehnsucht des Menschen ging von seinem Geistcharakter her immer schon über die Welt hinaus, immer schon ins Absolute hinaus. Der Mensch ist von Natur aus religiös. Und die einzige Frage ist, ob wir in der Vermittlung der Religiosität diese Religiosität fördern oder sie blockieren. Und ein Großteil unserer religiösen Erziehung hat die Grundreligiosität des Menschen erstickt. So, das heißt als erstes zum Beispiel für die Pädagogik, den Menschen Fragen beizubringen, nicht Antworten. Und deswegen kann es da gar nicht besser sein als eine große Krise, weil wir endlich mal fragen. Ich werde nie vergessen, vor 10 Jahren an Feinheit Wetter, mal ein Vortrag in München, nein, in Rom, da haben wir einen Geburtstag gefeiert in Rom, Wetter eingeladen, ich dachte, ja, die Kirche ist in der Krise, wir müssen doch Fragen stellen. 2 Minuten hat es gedauert. Und dann kamen die dogmatischen Antworten, wie mit der Kanone geschossen. Ja. Tock, tock, so. Das ist vorbei. Wir sind nicht nur als Mensch grundsätzlich in Frage gestellt, wir sind als Kirche insgesamt in Frage gestellt. Nun ist gut, dass wir Fragen lernen und nicht immer Antworten geben. Also der Mensch ist in Frage gestellt, er ist durch den Tod in Frage gestellt, er sucht nach Antworten. Insofern kann man sagen, Gott ist die Antwort auf die Frage des Menschen. Das geht los im Alten Testament. Also Religionsgeschichten kann ich jetzt nicht entwickeln, die Menschen haben gefragt, wie ist das mit dem Tod, wie ist das mit dem Leben, warum gibt es die Welt, aber keine Antwort bekommen. In der letzten Zeit der Menschheitsgeschichte hat die Menschheit keine Antwort bekommen. Und jetzt kommt vor 3500 Jahren der Gott Yahweh und gibt eine Antwort. Und sagt, ich bin. Ich bin das Sein, könnte man philosophisch sagen. Ich bin für dich da. Eine Beziehung. Ich sammle mein Volk Israel und jetzt kommt der entscheidende Begriff und führe dich aus der Knechtschaft in die Befreiung. Also das Handeln Gottes, ein befreiendes Handeln, geht mit dem Volk Israel los. Setzt sich in der Person Jesu fort. Jetzt sagt Gott, ich sage es etwas menschlich, das Judentum, die Juden verstehen nicht, was ich sage. Ich muss es konkreter machen. Ich muss ihnen zeigen, wie Leben geht. Wie macht man das am besten? Das weiß jeder Tennistrainer. Man macht es vor. Man nimmt den Schläger in die Hand und sagt, pass auf, Rückhand geht so, Vorhand geht so und so weiter. Also Gott macht vor, wie Leben geht. So ein weiterer Hinweis, morgen für die persönliche Reflexion. Ich bin das Leben, heißt es. Ja? Wir lernen das immer auswendig. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Sprüche, die lernen Sprüche auswendig und nicht die existenzielle Bedeutung. Wenn das stimmt, ich bin das Leben, dann muss ich auf diesen Gott schauen, auf den Jesus, weil er uns zeigt, wie Leben geht. Und wie geht jetzt dieses Leben? Jetzt ein paar Stationen Jesu und dann sozusagen als erstes Resümee. Die Frage, was ist Christentum? Wir gehen das von 2 Seiten aus an. Wir gehen das von der Seite des Gottesbildes an und von der Seite des Menschenbildes. Worum geht es im Christentum? Also ich möchte 2 Fragen mit Ihnen besprechen. Wie geht Leben? Ich könnte auch sagen, wie gelingt Leben? Was brauchen wir für ein Menschenbild dazu und was für ein Gottesbild? Ich möchte etwas zuspitzen jetzt. Es geht nicht nur um die Frage, wie gelingt Leben, sondern es geht um einen Auftrag Gottes. Du hast die einzige Pflicht in deinem Leben, dass dein Leben gelingt. Ich würde es noch schärfer sagen, die einzige Pflicht im Leben ist, glücklich zu werden. Mit dem Begriff des Glückes gibt der Jesus sich nicht zufrieden, er spricht von der Fülle des Lebens. Ich bin gekommen, damit sie die Fülle des Lebens haben. Das Wort für Glück im Griechentum heißt Eudaimonia. dem guten Geist folgen. Eudaimonia, dem guten Geist folgen. Wir könnten sagen, christlich, dem Heiligen Geist folgen. Also Glück kann man nicht machen, Glück stellt sich ein. Diese Glücks-, diese Strebensethik könnte man sagen, hat Thomas von Aquin noch gehabt, dann ist sie abgebrochen. Wir haben im Katholischen eine sehr starke Pflichtenethik entwickelt von Immanuel Kant und die Frage des Glücks oder der Fülle des Lebens ist herausgefallen. Es heißt aber ausdrücklich, ich habe es mir aufgeschrieben, wie der Satz heißt, es heißt ausdrücklich im Neuen Testament, ihr sollt vollkommen sein. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Dann heißt es, ich bin gekommen, damit ihr das Leben in Fülle habt. Und, ich nehme noch ein drittes hinzu, das Gleichnis von den Talenten. Du hast 3 Talente bekommen, mach 6 draus. Das heißt, die christliche Ethik ist eine Ethik der Lebensentfaltung und ich würde es noch stärker sagen, eine Pflicht zur Lebensentfaltung. Du darfst nicht stecken bleiben in deinen Ansätzen. Und jetzt können wir mal schauen, wie unsere Erziehung in der Schule, wie das Leben in der Gemeinde, ob sie der Lebensentfaltung des Einzelnen dient oder ob sie die Lebensentfaltung des Einzelnen blockiert. Meine These ist, durch eine hierarchische Struktur in der Kirche wird Lebensentfaltung in vielen Bereichen blockiert, aus 2 Gründen. Weil es immer von oben nach unten geht, der Papst weiß alles, er sagt es den Bischöfen, die Bischöfen sagen es den Priester, die Priester sagen es der Gemeinde. Hier ist es alles anders. Also eine Hierarchie, eine heilige Ordnung und ich glaube, der Paradigmenwechsel müsste andersherum sein. Aus den Herzen der Menschen muss heraus die Fülle kommen und nicht vom Papst von oben nach unten. So, also jetzt zurück zu der Frage, Gottesbild, Menschenbild. Was haben wir für ein Gottesbild? Vielleicht fangen wir doch damit an. Oder was sollten wir für ein Gottesbild haben? Einen Begriff habe ich schon genannt, nämlich das Gottesbild, tun nicht alles passiert, verbrauchen, aber eine Seite noch. Das Gottesbild der Befreiung. So, und jetzt haben wir was Interessantes. Wir haben im Alten Testament die äußere Befreiung. Ja, das Volk Israel wird befreit aus der äußeren Knechtschaft des Sklavenhauses Ägypten. Das ist wichtig für die ganze Frage zum Beispiel der Politik. Auch äußere Strukturen müssen der Befreiung dienen. Gilt auch für die Kirche. Müssen wir mal schauen, wie die Strukturen aussehen, ob sie der Befreiung des Menschen dienen. Das ist die äußere. Die viel wichtige, die mit Jesus beginnt, ist die Freiheit im Inneren. Galaterbrief, zur Freiheit habe ich euch befreit. Was heißt das? Karl Engelmann hat es öfter in seiner Predigt gesagt, ich muss frei werden von falschen Abhängigkeiten. Wir bleiben immer ein bisschen abhängig von falschen Abhängigkeiten. Wir bleiben ein Leben lang abhängig, die Frage ist nur von wem. Wenn wir von innerweltlichen Dingen abhängig bleiben, Menschen, Geld, keine Ahnung, Drogen, werden wir in Unfreiheit bleiben. Der einzige Weg zur Freiheit des Einzelnen ist, sich in die Abhängigkeit von Gott zu begeben. Und zwar in die totale Abhängigkeit. Warum? Weil Gott der Einzige ist, der total frei ist. Er braucht die Welt nicht. Er braucht auch keinen von uns. Das tut manchen ein bisschen weh. Ich brauche die Welt nicht. Aufgrund unseres dreifaltigen Gottesbildes, Vater, Sohn, Heiliger Geist, ist Gott in sich selbst genug. Er braucht uns nicht. Er braucht die Welt nicht. Wenn er die Welt schafft, es gibt aus theologischer Sicht nur eine Aussage, warum gibt es die Welt? Weil Gott es will. Hätte er es nicht gewollt, gäbe es die Welt. Und so auch für jeden von uns, weil Gott es will. Also, der Mensch kommt unfrei zur Welt, erstens wird er gar nicht gefragt. Er ist fremdbestimmt, heute sogar auf den Reagenzplatz hergestellt, kommt unfrei zur Welt, er ist abhängig von Eltern und jetzt ist der ganze restliche Weg ein Weg der Befreiung von Fremdbestimmung. Fremdbestimmung kann sein durch Eltern, Fremdbestimmung kann sein durch Kirche, kann sein mit Arbeitgeber, was auch immer. Und ich habe gesagt, wie geht Leben, der Jesus zeigt uns das. Sie kennen das schon aus den Vorträgen, der 12-jährige Jesus verlässt seine Eltern. Sie machen den Vorwurf, wo warst du? Zeit der Pubertät. Er sagt, wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Also, er macht einen Überstieg in die Abhängigkeit von seinem Vater. Das geht dann nicht auf einen Schlag, weil das Leben Prozess ist. Es dauert lange. Also heißt es dann, nach 3 Tagen war er wieder seinen Eltern gehorsam und kehrte zurück. Also, ein zentraler Begriff, Gehorsam. Urs von Balthasar hat gesagt, Glauben ist Gehorsam. Jetzt gibt es 2 verschiedene Gehorsamsverständnisse. Ich kann einer äußeren Macht gehorsam sein, ich muss meinem Bischof gehorsam versprechen. Oder ich kann einer inneren Macht gehorchen. Diese innere Macht ist das, was wir Gott nennen. Du bist mir innerlicher als ich mir selbst. Wenn ich einer äußeren Macht gehorche, wird mein Leben auf Dauer in der Unfreiheit bleiben. Was immer das ist, das können die Eltern sein, das kann auch Kirche sein, ein Arbeitnehmer, die einzige Macht, der ich gehorsam vollständig schulden darf, ist die innere Macht Gottes. Diese innere Macht Gottes kommt mir wiederum trinitarisch entgegen. Sie kommt mir durch mein Gewissen entgegen, von innen. Sie kommt mir von außen durch das Evangelium entgegen. Und wollen Sie wollen auch durch die Natur und den Mitmenschen. Das heißt, ohne Mitmenschen geht es nicht, das ist ja schon mal der Frage der Gemeinschaft. Weil Gott mich immer in mehrfacher Weise anspricht. Innerlich, durch die Begegnung mit dem anderen und mit der Natur als Gottvater. Also der Jesus macht einen Überstieg, gehorsam seinen Eltern, aus dem Gehorsam seinen Eltern heraus, in den Gehorsam Gott gegenüber. Und zwar vollständig. Er war in allem uns gleich außer der Sünde, heißt, er war in allem Gott gegenüber gehorsam. Aber nicht ohne Kampf, das ist entscheidend. Geht sehen wir nicht, Ostern, er ringt mit seinem Vater, nicht mal, also ich will das nicht, eine ganze Nacht, ich habe Angst, will nicht sterben, ich habe Angst vor Schlägen, vor Schmerzen. Und am Ende will ich der eine den Willen des Vaters. Das ist das Dogma von der Zwei-Naturen-Lehre. In Jesus sind zwei Naturen, zwei Willen. Und alles, was für den Jesus gilt, gilt auch für uns. Bei Goethe heißt das, zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust. Ich habe einen Willen, will das und das machen. Und es gibt einen göttlichen Willen. Die einzige Aufgabe des Christen besteht darin, ein Leben lang den Willen Gottes zu suchen. Und das ist der Überstieg vom Ich zu Du, zum Du. Wir hatten heute Morgen eine Messe, da hat einer von unseren Jungs eine Predigt gehalten. In dem sind in den letzten Tagen ein paar unglückliche Dinge passiert. Ich sage jetzt nicht was, sonst wissen Sie gleich, wer es ist. Und dann sagt er in der Interpretation, er wollte das auf den Glauben beziehen und hat gesagt, warum musste mir das gerade passieren? Da könnte man sofort nachfragen, ja, dann lieber dem anderen, oder wie? Das waren nicht schlimme Sachen, ja, er kam nicht von einem Ort zum anderen und so weiter. Das ist genau die falsche Frage. Warum muss mir das passieren? Die richtige Frage ist, was willst du Gott mir damit zeigen? Unsere gesamte Fragerichtung muss auf das Du hin ausgerichtet werden. Man kann das psychologisch sagen, C.G. Jung hat gesagt, was der Mensch der ersten Lebenshälfte draußen fand, auch bei Beruf, Familie und so weiter, muss der Mensch der zweiten Lebenshälfte drinnen finden. Er muss das Du Gottes finden, in sich. Also wir hatten schon eine große Lebenskrise, die Pubertät. Jesus übersteigt in Abhängigkeit, die Abhängigkeit von den Eltern, hinein in die Abhängigkeit von Gott, weil allein die Abhängigkeit von Gott ihn ganz frei macht. Es gibt die zweite große Krise, die Lebensmittel. Hochzeit zu Kana. Ja, kein Wein mehr, Mutter, wie Mütter so sind, Fürsorge, sagt, Meister, mach mal was, ist peinlich. Und er sagt, Frau, was habe ich mit dir zu tun? Also Zurückweisung der menschlichen Autorität. Er sagt dann, meine Stunde ist noch nicht gekommen, das wird dann immer so interpretiert, er schaut auf den Ton. Nein, entscheidend ist, welchem Willen er folgt. Er darf nicht dem Willen der Mutter folgen, er muss dem Willen Gottes folgen. Warum? Um seine Berufung zu finden, um frei zu werden von äußeren Abhängigkeiten in die innere Abhängigkeit von Gott, den göttlichen Willen. So, also, ein Gottesbild der Befreiung, der Erlösung, der Loslösung von falschen Anhänglichkeiten und auf der anderen Seite, oder man könnte auch sagen, ein Gottesbild des Wachsenlassens. Die ganze Bibel ist voll, der Mensch soll wachsen, soll größer werden, soll reifer werden, er nahm zu an Gnade und Weisheit und so weiter. Von Seiten Gottes her wachsen lassen und von der Seite des Menschen her, er soll Eigenstand gewinnen, Auferstehung. Du sollst ein Einzelner werden. nicht aufgehen in der großen Masse der Kirche, du musst ein Einzelner werden. Du hast einen Namen. Du heißt Matthias und du heißt Ursula und du heißt Erwin. Und diese beiden Dinge kommen zur Deckung. Je mehr ich den Willen Gottes tue, desto mehr finde ich meine Identität. Das ist jetzt wichtig. Den Willen Gottes zu tun ist keine Fremdbestimmung, sondern den Willen Gottes zu tun ist der einzige Weg, meine Identität zu finden, meine Berufung zu finden, meinen Weg durch dieses Leben zu finden. Was hat das jetzt alles mit einer Gemeinde zu tun? Also, meine These ist, die Gemeinde, oder ich würde es lieber die Gemeinschaft nennen, ist eine Gemeinschaft von Einzelnen. Also hier ist der Matthias, und da ist der Volker, und da ist die Annemarie. Und alle müssen ein Lied des Wortes sein. Alle sind sozusagen zwei in einem. Zwei in einem. Wie gesagt, bei Goethe, zwei Seelen wohnen auch in meiner Brust. Theologisch ausgedrückt, dogmatisch, zwei Willen sind in uns. Mein Wille und der Gotteswille. Und da ist der Nächste, der hat auch beides in sich. Und wo treffen wir uns? Was ist unsere Gemeinschaft? Der Gott. Aber der ist ganz anders als ich. Das heißt, je tiefer wir in Gott verbunden sind, desto unterschiedlicher sind wir. Das ist auch bei Gott so. Der Sohn ist total anders als der Vater, der Heilige Geist ist nochmal ganz anders. Das heißt, eine gute Gemeinde müsste immer tiefer, jeder für sich, in seinem Seelengrund verankert werden. Und dadurch müsste immer mehr seine je eigene Identität und Individualität herauskommen. Und damit je mehr seine Talente zur Entfaltung kommen. Das hieß im Letzten, dass auch der Pfarrer nicht irgendein besonders Berufener ist. Er hat nur einen besonderen Job in der Gemeinde. Aber eigentlich sind alle gleichberechtigt, weil sie alle eine Berufung von Gott haben. Jetzt kann man schauen, wie man das dann strukturiert in so einer Gemeinde. Aber dass sie alle... Deswegen sage ich es ganz ehrlich, ich glaube lieber so rum, das schafft nicht so viel Distanz. Allein so ein Trollar oder so eine Bischofsmütze schafft ja Distanz. Gut, sollen wir auch haben, das ist wurscht. Aber der Jesus hat sich in die Reihe seiner Jünger gestellt. Ja, das haben sie mir zum Vorwurf gemacht. Er ist mit den Sündern. Ja, er ist einer von ihnen. Er war auch dabei und so weiter. Wir müssen diese Hierarchie, die im gewissen Sinne etwas Richtiges hat, überwinden, damit der Einzelne zum Wachsen kommt. Wir machen das in der Weihnachten ganz voll, aber es hat natürlich einen Sinn. Gott macht sich nämlich ganz klein, wird Kind. Warum? Damit der andere groß wird. Der Gott ist der, der uns groß machen will. Das ist ausgedrückt im lateinischen Wort der Substanz. Gott hat Substanz. Ja, wir reden von der Transsubstantiation. Substanz heißt übersetzt Substar, drunterstehen. Gott ist der Drunterstehe. Der will uns groß machen. Gott ist der Grund von allem. Immer wenn ich eine Begründung suche, auch naturwissenschaftlich nach einer Begründung suche, wenn ich immer weiter frage, komme ich auf einen letzten Grund. Diesen letzten Grund würde Thomas von Aquin sagen, wir nennen alle Gott. Der liegt vor Erschaffung der Welt und der liegt in meinem Inneren. Also vorhin habe ich gesagt, religionsgeschichtlich, Gott kommt der Frage des Menschen entgegen. Stimmt? Von Gott aus gedacht ist natürlich Gott vor der Welt. Gott ist der Grund von allem. Gott hat Substanz. Gott ist auch in meinem Grund. Und jetzt ist die Frage, und da möchte ich jetzt mit Ihnen noch ein paar Dinge versuchen anzusprechen, die dann morgen jeder für sich mal durchgehen soll. Wie kriegen wir daraus eine Gemeinde? Also meine These ist, oder meine Beobachtung ist, wir denken immer von außen nach innen. Die Gemeinde ist alles und wie können wir den Einzelnen einbauen? Nein, Gemeinde muss von innen nach außen gehen, von den Einzelnen, von einzelnen Kristallisationspunkten aus meinetwegen, mit 12 hat es angefangen, Jesus hat die alle trainiert, und von diesen einzelnen Kristallisationspunkten ist etwas rausgegangen. Also das wäre mal so eine Frage, wo sind Kristallisationspunkte? Wo setze ich meine Energie ein? Renne ich nur den Angeboten hinterher, die die Menschen von mir verlangen, also die Beerdigung und das? Verwalten wir nur etwas ab, weil wir eine Angebotskirche sind? Oder fangen wir sie an zu gestalten? Und Gestaltung von Kirche heißt Gestaltung von Menschen, nicht von Gebäuden. Die können alle zusammenbrechen, das brauchen wir alles nicht. Menschen bauen. Das habe ich dem Kardinal auch bei der letzten Delegiertenversammlung gesagt. Hört doch irgendwie auf, Kirchen zu bauen. Stehen eh alle leer. Gut, jetzt braucht auch keiner mehr. Christentum ist dazu da, Menschen zu bauen. Gott ist ein Menschenbauer. Ihr seid Tempel des Heiligen Geistes, nicht die Kirche. Auch nicht die Gemeinde. Jeder einzelne von dem, der hier sitzt, ist Tempel des Heiligen Geistes. So, und den müssen wir pflegen. Und den müssen wir wachsen. Das. Und dann haben wir aus vielen Einzelnen, die alle in sich, in Gott verwurzelt sind, im Idealfall. Also sich verbunden mit dem anderen Einzelnen. Daraus entsteht eine Gemeinschaft, die in Gott ihren Grund hat und in der Verschiedenheit der Menschen, in beiden. Weil beides in unserem Gottesbild angelegt ist. Die Einheit im Wesen, die Verschiedenheit in den Personen. Was für Gott gilt, gilt in abgewandelter Weise auch für uns. Die Einheit in Gott, die Verschiedenheit in den Talenten. Und die müssen heraus, die dürfen nicht blockiert werden. Deswegen auch, weil das auch noch ein Thema war, Caritas. Wenn das so ist, dann muss ich Caritas betreiben, weil auch der Arme zum Entfalten seiner Talente gebracht werden muss. Also, das Gleiche von den Talenten bleibt nicht alleine stehen im Neuen Testament, sondern es wird bei Matthäus, glaube ich, sofort gefolgt von dem Gleichnis über das Endgericht. Also das eine ist das Gleichnis von den Talenten, du hast 3 Talente, mach 6 raus. Und das nächste heißt sofort Endgericht. Ich war arm und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war im Gefängnis, ihr habt mich besucht. Ich war im Krankenhaus und so weiter. Oder eben nicht. Das heißt, der Arme muss mitgenommen werden. Der Arme muss versucht werden, in den Stand gesetzt zu werden, sozusagen, dass auch er in eine Gottesbeziehung hineinkommt, aus der heraus er neu zum Leben erwächst. Ich würde sogar sagen, dass das das Zentrale des Christentums ist. Das hat der Hinduismus zum Beispiel nicht. Da bleibt man in seiner Kaste. Schicksalsglauben. Bombay, 15 Millionen Slumbewohner, kommen nie raus, sind schicksalhaft in die unterste Kaste geboren und bleiben da ein Leben lang drin. Diese Tendenzen haben wir im Christentum auch. Je schlechter es dir geht, je ärmer du bist, desto näher bist du bei Gott. Das ist zynisch. Ich kenne durchaus auch Malteser, die sagen, Gott sei Dank gibt es die Armen, da können wir uns Gutes tun dran, da verdienen wir uns den Himmel. Das ist zynisch. Der Arme darf nicht arm bleiben, den muss man da rausholen. Und zwar deswegen, weil er einen Auftrag von Gott hat. Der kann ihn aber nicht ausführen, weil er nicht lesen gelernt hat, nicht schreiben gelernt hat und so weiter. Und deswegen müssen wir ihn in den Stand setzen. Das ist aus meiner Sicht der tiefste Grund der Caritas, eben 2 Gründe. Gott sagt, Endgericht ist, wenn ihr dem nicht geholfen habt, habt ihr mir nicht geholfen. Also Gott identifiziert sich mit dem Armen. Und gleichzeitig auch diese Arme eine Berufung. Und zwar nicht nur arm zu sein, sondern seine Talente irgendwie, wenn es geht, einzusetzen. Gut, und jetzt möchte ich diese Fragen zusammenfassen. Der Karl Engelmann hat das lieberweise gemacht. Ich habe das so einfach mal aufgeschrieben, aber er hat es hier, wie ich finde, ganz gut, oder wer immer noch dabei war, zusammengefasst zu 5 Fragen, die, wenn es geht, morgen früh besprechen, ihr durchdenken sollt. Soll ich dazu noch 2 Sätze sagen jetzt? Bitte. Gut. Und dann bin ich schon fertig. Wenn das so stimmt, und da bin ich mir absolut sicher, dass das stimmt, ja. Dass Gott eine persönliche Beziehung zu mir hat, dann spricht er mich auch persönlich an und sagt, du geh. Jetzt muss ich nur lernen, wie er mich anspricht. Er kann mich ansprechen durch äußere Ereignisse. Er kann mich ansprechen durch gute Begegnungen. Er kann mich auch durch eine Verzweiflung ansprechen. Er kann mich durch eine Krankheit ansprechen. Er kann mich durch eine Idee ansprechen, eine Inspiration. Alte philosophische Frage, wo war der Gedanke, bevor er mir kam? Wo war die Mozart-Sinfonie, bevor er sie niedergeschrieben hat? Eine Inspiration. Mozarts Musik ist eine göttliche Musik, kommt direkt aus dem Himmel. Also das wäre mir noch eine Frage. Wo hat Gott mich angesprochen? Kann ich das lernen? Kann ich die Zeichen Gottes lesen lernen? Wie soll ich die Zeichen der Zeit erkennen lernen? Kann ich in meinem Leben, würde immer erstmal bei mir anfangen, das ist sehr neuzeitlich, sehr jesuitisch, wir haben immer gelernt, muss an den anderen denken. Nee, ich glaube, auch das müssen wir umdenken. Klingt ein bisschen komisch jetzt, aber ich spitze es so zu, du musst als erstes mal an dich denken und schauen, wo ist Gott in mir gegenwärtig, wo finde ich ihn und wo setzt er mich in Stand, etwas für den anderen zu tun. Sonst kommt man nämlich in einen Aktionismus hinein, der mit Gott gar nichts zu tun hat. Ich habe das oft erlebt in Krankenhäusern, so ganz fromme Ordensfrauen haben die Patienten im Grunde erpresst mit ihrer Hilfeleistung. So nach dem Motto, schau, ich habe 14 Stunden für dich, bin ich da gewesen und jetzt gehst du nach Hause, bist undankbar. Und dann die Nonnen, die armen Nonnen, enttäuscht zurück. Nee, sie müssen aus Gott handeln. Und dann merken sie auch, wann die Grenze ist, wann sie schlafen müssen. Also nicht beim anderen anfangen, als Christus, der Christ muss immer für den anderen da sein. Ich glaube in heutiger Zeit, und das ist kein Egoismus, muss er als erstes mal für sich da sein, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ja? Und zwar mit der Frage, nicht sich im Sinne der Selbstverwirklichung bei mir stehen bleiben, sondern bei, ich würde mal einen Begriff nutzen, der Gottesverwirklichung. Der Gott in mir soll herauskommen. Das ist das, was wir unter Bildung verstehen. Das Bild, was Gott in mich hineingelegt hat, soll herausgebildet werden. Dazu brauche ich Erziehung, dazu brauche ich Vertrauen, weil dazu muss ich in mich hineinschauen. Da sind auch dunkle Seiten, verdrängte Seiten. Das heißt, wir müssen uns mal überlegen, was ist Bildung? Schulbildung, Gemeindebildung. Wo haben wir die spirituellen Lehrer? Vielleicht ist der Pfarrer, vielleicht ist ein Jesuit, vielleicht auch der Freund, der mir hilft, dieses innere Bild zu entfalten. Dostojewski sagt, Lieben heißt, das Bild, was in dir ist, zur Entfaltung bringt. Das ist Frage an die Pädagogik, Frage an die Gemeinde, Frage an die Erstkommunionunterrichte. Und was wir letztes Mal besprochen haben, zum Beispiel Frage Firmung. Ja, das wäre vielleicht noch ein letzter Punkt, der mir wichtig wäre. Erstkommunion, glaube ich, geht gut. Bildung des Menschen, kleine Menschen fragen noch nach Gott. Die Eltern, ich habe viele Eltern gehabt in der ersten Runde, letztes Semester, die sollen die Fragen der Kinder ernst nehmen und nicht sagen, ach, lass mich in Ruhe damit. Weil die Pädagogik Gottes ist, er spricht durch die Kinder. Wenn die Eltern schon platt geworden sind, tot geworden sind im Innersten, sagt plötzlich das Kind, Mami, warum hängt der da? Und dann sollen die Eltern sich gefälligst damit auseinandersetzen mit der Frage. Und wenn sie es nicht wissen, sollen einen Pfarrer fragen oder ein Buch kaufen. Weil Gott spricht durch die Kinder, wir haben diese ganzen Sprüche. Ja? Lass die Kinder zu mir kommen. Nee, das müssen wir ernst nehmen. Ich glaube, wir nehmen unseren eigenen Glauben nicht ernst. Der spricht wirklich durch die Kinder, weil er uns anfragt. Und deswegen muss man die Fragen ernst nehmen. Also Unterricht, Erstkommunion, Unterricht für die Eltern. Zweites große Sakrament, Firmung, Umbruch, Pubertät. Jetzt kann man sich überlegen, ob das sinnvoll ist, gerade in dieser Umbruchszeit die Kinder zu firmen. Aber, das haben wir letztes Mal besprochen, halte ich für wichtig, denen muss klar werden, wozu die Religion sinnvoll ist. Nämlich, für den Rest ihres Lebens kommt es mindestens auf zwei große Entscheidungen an. Einmal den richtigen Beruf zu finden. Nichts ist schlimmer, als im falschen Beruf ein Leben lang dahin zu vegetieren. Beruf hat mit Berufung zu tun. Also auch der 13-14-Jährige kann in der Umbruchsphase, wo er sich von den Eltern löst, seine innere Stimme wahrnehmen. Und von dieser inneren Stimme her, die göttliche Stimme, seine Berufung finden. Seinen richtigen Beruf finden. Die soll nicht entscheiden, wo verdiene ich das meiste Geld oder wo kann ich meiner Freundin am besten imponieren, sondern wo kann ich Gott am besten imponieren. Weil nur wenn ich dem göttlichen Willen folge, ich im Letzten auch mein Glück finde. Erste große Entscheidung, was wird mein Beruf? Das wird von Gott alles vorgebahnt, angebahnt. Das haben wir mit der Kindertaufe. Ja? Wir haben auch diese Sprüche immer, Gott kommt unserem Handeln zuvor. Ja, wirklich, der kommt uns zuvor. Sakrament der Firmung ist für die nächsten 30 Jahre wichtig. Richtigen Beruf finden und was noch wichtiger ist, den richtigen Partner finden. Die meisten Ehen scheitern meiner Beobachtung nach 20 Jahren. Warum? Weil sie sich im Partner getäuscht haben. Sie haben implizit den Vater geheiratet oder der Sohn die Mutter oder was auch immer. Auch dazu muss ich eine religiöse Grundlage haben, um langsam von meinem falschen Bild der Welt wegzukommen und die Welt, jetzt sage ich es mal ganz schroff, mit den Augen Gottes zu sehen. Dazu muss ich in mich hineingehen, Exerzitien machen, Ruhe finden und so weiter. Nur dann werde ich mich klarer sehen und auch den Partner besser sehen. Und dann können wir auch Leute verheiraten mit dem Satz, was Gott zusammengeführt hat, soll der Mensch nicht trennen. Wenn es Gott wirklich zusammengeführt hat, darf der Mensch das gar nicht trennen. Aber viele Ehen sind nicht von Gott zusammengeführt, sondern von ganz anderen Mechanismen. Das heißt, eigentlich, wenn wir das ernst nehmen, müssten beide Ehepartner 4 Wochen Exerzitien machen. Vorher. Und fragen, ist das wirklich Gottes Wille? Gut. Letzter Satz. Wie kann man das in einer Gemeinde strukturieren? Ist damit eine Gemeinde nicht vollständig überfordert? Wahrscheinlich zunächst ja. Aber es gibt Freiräume. Man kann sich einmal im Jahr jemanden einladen, sagen wir einen Jesuiten, der Exerzitien im Alltag macht. Oder man geht mal in ein Kloster. Man kann auch mal gemeinsame Aktivitäten machen und über diese religiösen Dinge sprechen, über die inneren Erfahrungen sprechen. Das heißt, das solltet ihr morgen überlegen. Ich will jetzt nicht mehr viel dazu sagen. Vielleicht noch einen Hinweis, weil der Karl mich darauf hingewiesen hat. Wo kommt Christentum in der Gesellschaft vor? Ich habe jetzt sehr stark beim Einzelnen angesetzt, in seinem Inneren, in seiner Wegfindung. Aber Christentum kommt auch vor in der Gesellschaft, in der Wissenschaft, in der Politik, Menschenwürde, Menschenrechte, Universität, ist aus dem Christentum erwachsen, die Vielfalt der Fächer, aus der einen Universität die Vielfalt der Fächer, ganze Musikgeschichte, Mozart, Beethoven, Schubert, undenkbar ohne den gregorianischen Choral der Mönche, der Benediktinermönche. Das heißt, auch diese Schätze müssten wir wieder heben. Wir brauchen uns unseres Christentums nicht zu schämen. Wir stehen auf einem ganz dicken, breiten Fundament. Und dieses breite Fundament können wir nutzen, um darauf zu stehen. Wir können in gewisser Weise stolz darauf sein, uns darauf freuen, weil die anderen Religionen das so nicht haben. Wir haben eine große Caritas-Bewegung, Krankenhäuser, haben die Buddhisten so nicht, haben die Hindus nicht, haben die Muslime nicht. Das sind alles christliche Errungenschaften. Also noch, selbst wenn die Kirchen zusammenbrechen, ist die Substanz fest genug, als dass wir darauf bauen können. Aber wie gesagt, meine These ist, und damit möchte ich schließen, Lass uns mehr auf den Einzelnen schauen, auf die Talente. Was kann der, was soll der von Gott her tun, seinen Willen finden und wie kann die Gemeinschaft ihm dabei helfen? Gut, bedanke mich.
Dankeschön, Herr Professor Matthias.
Bitte gerne.
Eines möchte ich noch ergänzen, was mir auch ein ganz großes Anliegen ist, was mir in der letzten Zeit, auch in den letzten Tagen eigentlich auch sehr, sehr bewusst geworden ist, und das geht jetzt auch sehr, sehr stark an den Pfarrgemeinderat. Augustinus hat den großen Satz gesagt, ein wunderschöner Satz: Mit euch bin ich Christ, für euch bin ich Bischof. Ich glaube, auch in Zukunft, auch im Verhältnis von Weihepriestertum und allgemeinem Priestertum, müssen wir uns fragen, gemeinsam, mit euch bin ich Christ, für euch bin ich Pfarrer oder Pfarrgemeinderat. Weil das auch die Frage der Leitung ist, aber immer zuerst dieses mit euch bin ich Christ, das ist eine ganz entscheidende, weil jedes Amt ist eigentlich nur, wie du auch versucht hast zu sagen, ein Mittel, um zum Ziel zu kommen. Und diesen Satz würde ich euch auch einladen, vor allem die Pfarrgemeinderäte auch den Hintergrund zu haben: Mit euch bin ich Christ, für euch bin ich Pfarrgemeinderat.